Ich lese uns den Bibelvers, der der Predigt von Markus Gess zugrunde liegt. Der steht in Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich möchte beten. Jesus, hab Dank, dass wir in deinem Namen hier zusammenkommen dürfen heute Abend. Danke, dass wir so in der Mitte der Woche so zusammenkommen können und dürfen, und bitte ich, dass du uns diese Stunde segnest. Segne auch Markus Gess und sprich du durch ihn zu uns und schenk uns offene Herzen, dein Wort aufzunehmen, zu verstehen und auch in unser Leben dann mitnehmen zu können in den Alltag. Hab Dank, dass du da bist. Amen.
Ja, das Thema der Gerichte Gottes ist kein angenehmes Thema. Das habe ich auch in der Vorbereitung gemerkt. Und vielleicht hat der eine oder andere gedacht, wenn ich das gewusst hätte, da wäre ich heute Abend nicht gekommen. Ich hoffe, am Ende der Stunde seht ihr das anders. Ja, und es gehört eben zum Wort Gottes dazu. Die Gerichte nehmen im Wort Gottes einen relativ großen Raum ein und sind eben auch sehr wichtig. Also von daher ist es durchaus gerechtfertigt, darüber zu sprechen. Zum Thema Gerichte Gottes, wen betreffen sie, wozu dienen sie, könnte man eine ganze Bibelfreizeit halten. Ich will punktuell einiges heute Abend mal rausdeuten, beleuchten, was ich für wichtig gehalten habe. Letztendlich ist es ein Kondensat aus einer relativ langen Arbeit, die ich da mal gemacht habe. Und ist ein Resultat aus natürlich auch meiner persönlichen Prägung, jahrzehntelange Verkündigung auf der La Höhe, viele Freizeiten, Bücher, die ich dazu gelesen habe. Und es ist auch so, das merkt man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass nicht alle zu den gleichen Schlüssen kommen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das darf auch sein. Also ich beanspruche nicht, die ultimative Wahrheit zu verkünden und spreche auch nicht ex cathedra, sondern möchte auch durchaus Gedankenanstöße liefern, Dinge vielleicht in Bewegung bringen, die ihr noch nie durchdacht habt oder über die ihr euch noch nie Gedanken gemacht habt, und wünsche mir, dass ihr da einfach auch Anregungen dadurch bekommt, aus dem, was wir heute Abend miteinander betrachten. Vielleicht haben sich einige gewundert, warum ich gerade Johannes 5, Vers 24 an den Anfang zu dem Thema gestellt habe. Aber mir war wichtig, gleich am Anfang deutlich zu machen, dass Gott, unser Vater im Himmel, der allmächtige Schöpfer aller Dinge, wie wir gesungen haben, uns und all seinen Geschöpfen ewiges, unauflösliches Gottesleben geben will. Er wartet nicht darauf, die Geschöpfe endlich zur Rechenschaft oder zur Verantwortung ziehen zu können. Gott will nicht strafen. Gott, das wissen wir, ist seinem Wesen nach Liebe. Da könnte man sagen, ja, wenn er Liebe ist, warum macht er dann überhaupt Gerichte? Warum finden dann überhaupt Gerichte statt? Aber Gott ist eben auch heilig und gerecht und bringt aber letztendlich alles unter seiner Liebe zur Vollendung. Das ist letztendlich, das kann ich schon vorwegnehmen, auch der Zweck der Gerichte. Auch dazu müssen die Gerichte dienen. Also das eine schließt das andere nicht aus, sondern ein. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass uns das Wort Gottes beides lehrt. Erstens, jedes Geschöpf ist vom Schöpfer gewollt und geliebt. Psalm 139 ist da ein wunderbarer Psalm, der das zum Ausdruck bringt, wie auch Gott uns erforscht und in seiner großen Liebe uns retten will. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 4 schreibt. Und deswegen hat er auch zusammen mit dem Sohn, unserem Retter und Herrn Jesus Christus, auch alles dafür getan, damit das einmal so wird. Ihr kennt alle die Stelle Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ähnlich wie Johannes 5, Vers 24. Bringt aber zum Ausdruck, dass er aus Liebe zu seiner Schöpfung eben seinen Sohn gesandt hat, weil er eben wusste, dass die Geschöpfe von sich aus das nicht hinkriegen, dass sie gerecht werden und reif werden, bereit werden, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Oder 2. Korinther 5, 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit erlangen. Und zweitens ist es schon so, dass jedes Geschöpf einmal vor seinem Schöpfer erscheinen wird und es zur Verhandlung und Beurteilung seines irdischen Lebens und den daraus folgenden Konsequenzen kommen wird. Dabei gilt ganz klar, dass Gott bzw. sein Sohn Jesus Christus als Richter gerecht richten wird, nach dem Maßstab und den Kriterien, die für die verschiedenen Gruppen angelegt werden können. Diese Gruppen sind nämlich durchaus verschieden. Kriterien sind zum Beispiel Gehorsam gegen Gottes Gebote oder das Verhalten gegenüber seinem auserwählten Volk Israel oder auch das Folgen dem Gewissen nach. Verschiedene Gruppen werden nach verschiedenen Maßstäben in verschiedenen Gerichten gerichtet werden. Das merkt man relativ schnell, wenn man die Bibel liest. Aber es gibt eben auch eine Möglichkeit, nicht in das Gericht zu kommen, nicht ein Verdammungsurteil fürchten zu müssen, nämlich durch den Glauben an Gott bzw. das Wort Gottes, was uns durch den Geist Gottes geoffenbart wird und personifiziert ist in seinem Sohn Jesus Christus. Also wissen wir, Gericht ist nichts Gutes natürlich nicht und nichts angenehm. Nichts Angenehmes. Es ist sehr erstrebenswert, vor diesem Gericht verschont zu bleiben. Und die Möglichkeit, das habe ich schon gesagt, hat Gott selbst geschaffen. Der Glaube an Jesus Christus und seine Erlösungstat durch Kreuz und Auferstehung ermöglicht es. Was ist denn mit denen, die davor gelebt haben, im Alten Testament? Da wissen wir schon aus Habakuk 2, Vers 4, was von Paulus zweimal zitiert wird, der Gerechte wird aus Glauben leben, dass auch hier der Glaube Gerechtigkeit bewirkt. Und aus meiner Sicht dann eben auch bewirkt, dass man nicht ins Gericht muss. Diesen Glaube hatte zum Beispiel Abraham oder Noah oder eben diese Glaubenszeugen, wie sie in Hebräer 11 genannt werden. Also Glaube an in dem Fall auch die Verheißungen Gottes, Glaube an Kreuz und Auferstehung für die, die danach leben, bewahren uns vor Gericht im Sinne einer Trennung von Gott und einer Strafe als Konsequenz von Unglauben, von Ungehorsam oder einer bewussten Abgewandtheit von Gott und Zugewandtheit zu fremden Göttern. Aber wir dürfen uns keine Illusionen machen. Leider ist diese Umleitung um das Gericht nur einer Minderheit der Menschen, der Geschöpfe vergönnt. Davon können wir leider ausgehen. Wir sind als Kinder Gottes wirklich leider in der Minderheit. Und dann ist die Frage, ja, was passiert denn dann im Gericht mit all den Menschen, die in das Gericht müssen? Und was ist dann auch der Zweck eines Gerichts? Ich denke, viele mögen mit dem Thema Gericht das sogenannte jüngste Gericht oder Weltgericht assoziieren, was der Michelangelo im 16. Jahrhundert so überaus eindrucksvoll an der Stirnwand der weltberühmten Sixtinischen Kapelle im Vatikan illustriert hat. Ein wirklich super beeindruckendes Gemälde. Ich weiß nicht, wer es schon alles gesehen hat. Es ist wirklich beeindruckend. Hier werden 7 Engel mit Posaunen dargestellt, Märtyrer und Folter, und vor allem werden 2 Gruppen von Menschen unterschieden. Die einen zieht es nach oben in den Himmel, da ist das Buch des Lebens dargestellt, die anderen nach unten in die Hölle, ein größeres Buch für die Verdammten. Auch dem Michelangelo, der wollte zum Ausdruck bringen, das sind mehr, die nach unten gehen, als nach oben gehen. Und diese Vorstellung, ich komme entweder in den Himmel oder in die Hölle, die ist sehr vielen Menschen zu eigen. Doch wenn man sich dann näher mit dem Thema beschäftigt, merkt man schnell, dass es eben nicht so einfach ist. Es gibt nicht nur das jüngste Gericht oder das Weltgericht. Es gibt noch viele, viele andere Gerichte. Und nicht immer sind alle Menschen gleichzeitig betroffen. Und wie gesagt, es gibt eben auch sehr verschiedene Gruppen. Ich zum Beispiel bin mir für mich sehr sicher, dass über mich im Weltgericht kein Urteil gesprochen werden wird. Ich stehe da nicht vor Gericht. Dazu später noch mehr. Und so habe ich mal einige Gerichte rausgedeutet, rausgeholt, von denen ich denke, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wäre da mal der Anfang zu machen. Es geht ganz vorne in der Schrift schon los, das Gericht nach dem Sündenfall im Garten Eden. Dann schauen wir uns die Sintflut an, auch ein Gericht. Dann Gerichte über das Gottesvolk Israel, da gäbe es eine ganze Menge aus dem Alten Testament. Ich werde das exemplarisch anhand von Jeremia 32 beleuchten. Und dann natürlich, was sagt denn die Schrift über uns Gläubige, über den Leib des Christus und Gericht aus? Gibt es auch für uns ein Gericht? Wenn man Johannes 5,24 sagt, man muss da nicht ins Gericht, wäre die schnelle Antwort nein. Aber es gibt doch eins, kann ich jetzt schon verraten, werden wir sehen. Und dann gibt es natürlich die ganzen Gerichte aus der Offenbarung, auf die kann man unmöglich komplett eingehen, das ist ein Riesenthema. Und die Berichte und die Darstellung aus Matthäus 24 und 25. Und da sieht man, wenn man das liest, das hängt miteinander zusammen. Ja. Deutet auf das hin. Und dann eben wollen wir zum Schluss dann auch noch dieses jüngste Gericht oder Weltgericht oder auch Gericht vor dem großen weißen Thron miteinander betrachten. Ist ein relativ großes Programm. Ich hoffe, ihr haltet durch. Ich hoffe, ich kriege es hin, das einigermaßen kurz zu fassen, ohne zu schnell drüber zu gehen. Dann kriegt auch niemand was mit. Steigen wir ein. Das erste Gerichtsgeschehen. Am Anfang, muss ich sagen, hatte ich das gar nicht auf dem Zettel. Aber es ist ja tatsächlich so, dass das die ganze Menschheit ja extrem betrifft. Ja? Das Gericht Gottes im Garten Eden mit den Urteilssprüchen für die Schlange, für Adam und Eva. Die Vertreibung des ersten Menschenpaares aus dem Paradies war ja eine Weichenstellung, die bis heute ja für jeden Menschen Konsequenzen hat. Denn die unmittelbare Gemeinschaft des Geschöpfes mit dem Schöpfer wurde beendet. Der Mensch muss sich mühen, seinen Lebensunterhalt im Schweiße seines Angesichts verdienen. Die Frau muss unter Schmerzen gebären. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 12, darum, gleich wie durch einen Menschen, er meint Adam, die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Also durch diesen einen Sündenfall ist eben eine Veränderung eingetreten. Die Gemeinschaft mit Gott wurde aufgelöst. Die Vertreibung aus dem Paradies bedeutete eine Trennung von Gott und die Menschen mussten sterben. Und es herrscht seither, aus Römer 8 wissen wir das von Paulus, das Gesetz der Sünde und des Todes. Alle Menschen sind, wenn sie hier geboren werden auf der Erde, werden sie als Sünder in die Welt geboren und brauchen die Erlösung. Das ist seither der Fall. Deswegen hat natürlich dieser Sündenfall und das nachfolgende Gericht einen extrem hohen Einfluss auf die gesamte Welt und natürlich auch Heilsgeschichte. Aber zusammen mit diesem Gerichtsereignis gibt es im Rahmen der Verurteilung der Schlange bereits eine wichtige Verheißung, die ja immer wieder auch zitiert wird, weil bereits auf den ersten Blättern der Bibel neben dieser Katastrophe des Sündenfalls eine Perspektive aufgezeigt wird, die uns hoffen und gewiss sein lässt, dass sich die Machtverhältnisse auf der Welt wieder einmal ändern werden. Schon lesen wir das sogenannte Proto- oder Erstevangelium in 1. Mose 3, Vers 14 und 15. Und Jahwe Gott sprach zu der Schlange, weil du dieses getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor allem Getier des Feldes. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Da sehen wir eine erste Spur der Heilsgeschichte hervortreten, die uns klar vor Augen stellt, dass Gott, der Schöpfer, keine große Niederlage mit dem Sündenfall erlitten hat und jetzt die Zügel der Weltgeschichte aus der Hand geben muss, sondern dass er zu nicht definierter Zeit wieder die Machtverhältnisse in den ursprünglichen Zustand zurückführen wird. Dieser Same der Eva, der den Kopf der Schlange zermalmen wird, ist nichts anderes als der Christus, der zweite Adam. Das war von Gott eingeplant und eingepreist. Gott hält auch daran fest, dass seine Geschichte weitergeht. Er hatte sich ja vorgenommen, eine Schöpfung ins Leben zu zeugen mit Geschöpfen, die er liebt und die ihn lieben. Er wollte Gemeinschaft haben. Wenn Gott Liebe ist, braucht er auch ein Gegenüber, das er lieben kann. Deswegen hat er die Schöpfung ins Dasein gerufen. Und daran hielt er fest. Er hätte jetzt gleich am Anfang sagen können, lassen wir's. Hat er nicht gemacht, weil er eben auch Liebe ist. Dann geht's weiter mit der Sintflut. Wenige Blätter weiterblättern in der Bibel. 1. Mose 6 berichtet uns das Wort Gottes, dass ca. 1500 Jahre nach der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Garten Eden die Bosheit der Menschen auf der Erde so groß war, dass Gott das Gericht der Sintflut beschloss, welches alle Menschen und Tiere außer der Familie Noahs und den Tieren, die Noah in der Arche beherbergte, vom Erdboden verschwinden ließ. Einschließlich der Mischwesen, die aus der Verbindung der Gottessöhne bzw. Engel, die diese mit den Töchtern der Menschen eingegangen waren. Und Jahwe sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute Jahwe, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Noah aber fand Gunst in den Augen Jahwes. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Diese Verse zeigen zwei Dinge. Es gab offensichtlich die Möglichkeit für die Menschen zu Zeiten Noahs, entweder mit Gott zu leben oder ohne Gott. Auf sich selbst bezogen, selbst- und habsüchtig, gewalttätig zu sein oder eben mit Gott zu leben. Wie hat Gott sich offenbart? Es gab ja keine Bibel, kein geschriebenes Wort. Es sind auch keine Propheten rumgelaufen, die gesagt haben den Menschen, was Gott will und nicht will. Man sagt, es ist die Zeit des Gewissens. Der Mensch hat, ganz auch nach Römer 1, gespürt, dass es einen Gott geben muss, anhand der Schöpfung, die um ihn herum ist, und hat begonnen, dann diesen Gott zu suchen und zu verehren. So sehe ich, hat Noah das gemacht. Er lebte mit Gott. Und Gott hat sich ihm dann auch geoffenbart. Die Verheißung, dass der Gott wirklich sucht, ihn auch findet, galt natürlich auch damals schon. Und so war das auch bei Noah. Manfred Mössinger hat in diesem Zusammenhang dann so formuliert, weil Noah war die Ausnahme, die Menschheit an sich ist in eine ganz andere Richtung gelaufen. Manfred Mössinger hat formuliert, das Bemühen des Geistes Gottes um den Menschen in seinem Gewissen endete und mündete in das Gericht der großen Flut. Und wir sehen das Prinzip des Überrests. Auch da hätte Gott ja sagen können, ich lasse das mit der ganzen Schöpfung, der ganzen Menschheit. Und es war auch ein Stück weit ein Reset, die Sintflut. Man geht davon aus, dass die Sintflut Klima sehr stark verändert hat. Die Menschen wurden nach der Sintflut auch nicht mehr so alt. Auch die Ernährungsgewohnheiten wurden anders, hat sich sehr vieles auch verändert. Und Noah hat mit diesen 8 Personen und den Tieren in der Arche neu begonnen. Und dieses Prinzip des Überrests finden wir in seinem Wort öfter. Zum Beispiel zu Zeiten Elias, die 7000, die eben den Baal nicht angebetet hatten. Ja? Oder der Überrest des Volkes Israel von Paulus, von dem Paulus im Römerbrief schreibt. Gott macht seine Geschichte immer mit wenigen, und auch wir, die Auserwählten, die Gemeinde Gottes, die Herausgerufenen, sind ein kleines Häuflein. Ja? Wir sind auch nur eine kleine Herde im Rahmen der gesamten Menschheit, prozentual, statistisch wahrscheinlich vernachlässigbar. Aber mit uns macht Gott seine Heilsgeschichte. Es spielt eine große Rolle, ob wir da sind oder nicht da sind. Und Gott wählt immer einige wenige aus, mit denen seine Heilsgeschichte weiterläuft. Die große Masse läuft meistens fast immer abseits. Mit dieser kleinen Schar macht er weiter und sorgt dafür, dass seine Verheißungen wahr werden und dass sein Heilsplan zu seinem Ziel kommt. Und dieser Heilsplan, da geht es wirklich nicht nur um einen kleinen Überrest und eine kleine Gruppe, da geht es um die gesamte Schöpfung. Und wenn wir die Zeiten Noahs betrachten, denken wir auch an Matthäus 24, wo uns erzählt wird, dass wenn der Messias zu seinem Volk kommt, dass es dann sein wird wie in den Tagen Noahs. Die Menschen werden wieder genauso gottlos leben und werden genauso vom Gericht überrascht werden. Die Menschen, die zur Zeit Noahs gelebt haben, werden in 1. Petrus 3 als ungehorsam bezeichnet. Also sie waren klar zur Verantwortung zu ziehen vor Gott. Warum? Weil Noah weithin sichtbar diese Arche gebaut hat und auch gesagt hat, warum er sie baut. Das heißt, die ganzen vielen, vielen Jahre, die das gedauert hat, hätten die Menschen durchaus Zeit gehabt, umzukehren, einen Gehorsamsweg einzuschlagen, sich Gott zuzuwenden. Aber das haben sie nicht gemacht. Also wurden sie gerichtsreif. Und das wird sich wiederholen, wenn kurz bevor unser Herr wiederkommt. Und das sehen wir auch jetzt. Wir haben es auch letzte Woche von Hannes Dobler gehört, wie die Zeiten werden, wie es immer finsterer wird, immer dunkler wird, wie Entwicklungen in Gang gesetzt sind, die uns schon Sorgen bereiten könnten, wenn wir nicht wüssten, dass unser Herr und Vater im Himmel alles in seiner Hand hält und alles nach seinem Plan abläuft. Und was wird noch von den Menschen, die zu Zeiten Noahs gelebt haben, berichtet? Dass Jesus, als er im Totenreich war, nach seiner Kreuzigung, ihren Geistern gepredigt hat, als sie im Gefängnis waren. Das heißt, diese Menschen gab es noch, sie waren nicht komplett vernichtet. Es gab das Gefängnis, ein Bereich des Totenreiches, in dem sie offensichtlich verwahrt waren, ja, ihre Geister, ich denke auch ihre Seelen, dort waren und Christus hat ihnen gepredigt. Das wird von vielen Auslegern irgendwo weggewischt, dass man das nicht daraus ableiten könnte, dass man nach dem Tod noch von einer Predigt erreicht werden kann und dann auch nochmal einen Sinneswandel erfolgen kann. Aber dieses Wort spricht eindeutig dagegen. Und wenn man sich mit Gericht beschäftigt, wird man auch merken, dass das so sein muss. Und so hat es Jesus getan. Und es wird, denke ich, auch nochmal eine Rolle spielen für die, die diese Predigt gehört haben. Gehen wir weiter von der Sintflut, Gericht über das auserwählte Volk Israel. Da ist das ganze Alte Testament, kann man fast sagen, voll davon. Ich möchte ein Gericht herausgreifen, was sehr, sehr anschaulich ist. Jeremia 32, die Situation ist die, dass der Nebukadnezar dabei ist, Jerusalem einzunehmen, schon Wälle aufschüttet, ja, und es ist klar, dass Gott ein Strafgericht über sein Volk bringt durch Nebukadnezar. Wir lesen Jeremia 32, Abvers 27. Siehe, ich bin Jahwe, der Gott alles Fleisches, sollte mir irgendein Ding unmöglich sein. Darum so spricht Jahwe, siehe, ich gebe diese Stadt, Jerusalem, in die Hand der Chaldäer und in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, dass er sie einnehme. Und die Chaldäer, die wieder diese Stadt streiten, werden hineinkommen, werden diese Stadt mit Feuer anzünden und sie verbrennen, samt den Häusern, auf deren Dächern sie dem Baal geräuchert und anderen Göttern Trankopfer gespendet haben, um mich zu reizen. Denn die Kinder Israel und die Kinder Juda taten von ihrer Jugend an nur, was böse ist in meinen Augen. Denn die Kinder Israel haben mich nur gereizt durch das Werk ihrer Hände, spricht Jehova. Denn zu meinem Zorne und zu meinem Grimme ist mir diese Stadt gewesen, von dem Tage an, da man sie gebaut hat, bis auf diesen Tag, auf dass ich sie von meinem Angesicht hinwegtäte. Wegen all der Bosheit der Kinder Israel und der Kinder Juda, die sie verübt haben, um mich zu reizen, sie, ihre Könige, ihre Fürsten, ihre Priester und ihre Propheten und die Männer von Juda und die Bewohner von Jerusalem. Also, das ist natürlich ein extrem hartes Urteil, aber es stimmt und deswegen wurde das Volk gerichtsreif. Und wir wissen, dass dieses Gericht dann tatsächlich über das Volk hereinbrach und sie auch nach Babel verschleppt wurden. Aber im gleichen Kapitel lesen wir nur wenige Verse weiter und es erstaunt dann schon, wenn man in Jeremia das Kapitel so runterliest. Und darum spricht Jahwe, der Gott Israels, nun also betreffs dieser Stadt, von welcher ihr saget, sie ist in die Hand des Königs von Babel gegeben durch das Schwert und durch den Hunger und durch die Pest. Siehe, ich werde sie aus all den Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben haben werde in meinem Zorn und in meinem Grimm und in großer Entrüstung. Und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen und sie in Sicherheit wohnen lassen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen ein Herz und einen Weg geben, damit sie mich fürchten alle Tage, ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen machen, dass ich nicht von ihnen lassen werde, ihnen wohlzutun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde mich über sie freuen, ihnen wohlzutun, und werde sie in diesem Lande pflanzen, in Wahrheit, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Denn so spricht Jahwe: Gleich wie ich über dieses Volk all dieses große Unglück gebracht habe, also will ich über sie all das Gute bringen, das ich über sie rede. Also das Gericht ist nicht das Letzte. Also wenn man die erste Hälfte liest, denkt man, da wird ja nichts mehr übrig bleiben. Alles wird verbrannt, die Leute werden vertrieben, verschleppt. Das war's dann mit dem Volk. Und dann kommt wenige Verse später dieser Ausblick. Der Zorn Gottes wirkt und er muss auch wirken, weil Gott kann das nicht einfach so unter den Teppich kehren, was da passiert. Strafe, kann man sagen, Strafe muss sein. Das Volk Gottes hat den Bund übertreten, den es mit Gott gemacht hat. Und es wusste, wenn sie diesen Bund übertreten, dann wird es Strafe nach sich ziehen. Genau das, was dann passiert ist, wird dann passieren. Ja? Wenn wir unseren Kindern irgendwelche Strafen androhen, wenn sie irgendwas tun oder nicht tun, und dann passiert nichts, dann machen wir uns lächerlich. Dann werden wir keine Autorität haben, auch keinen Respekt haben. Gott ist überhaupt nicht so. Bei Gott wird alles aufgearbeitet. Es gibt nicht ein unter den Teppich kehren. Schuld muss gesühnt werden. Und das haben wir schon gesagt, die Sühnung hat Gott selbst durch seinen Sohn bewirkt. Das ist ja das in Anführungsstrichen Verrückte am Evangelium, dass Gott selber derjenige ist, der dafür sorgt, dass die Schuld gesühnt wird. Der Mensch vermag das gar nicht. Und Gott kann, wenn die Schuld gesühnt ist, mit seiner Gnade und Liebe dann sich den Geschöpfen, in dem Fall auch seinem Volk, wieder zuwenden. Wir sehen hier ganz deutlich, dass Gott nicht ein Vernichter und Zerstörer ist. Er steht zu seinen Verheißungen. Und die Gerichte Gottes verändern seine Verheißungen und seine Heilsziele nicht oder heben sie gar auf. Und dieser neue ewige Bund, von dem hier die Rede ist und auch schon in Jeremia 31 die Rede war, das ist dieser einseitige Bund auf der Grundlage der Heilstat am Kreuz von Golgatha. Ich habe es schon erklärt, wo der Sohn Gottes selbst die Sühnung aller Sünden bewirkt hat. Die Strafe getragen hat, auch für das Volk Israel nach Jesaja 53. Dadurch hat er die Voraussetzung geschaffen für diesen einseitigen Bund, der dann auch in diesem Text beschrieben wird. Und dieser gilt nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Geschöpfe. Das wissen wir ja aus dem Neuen Testament. So war der alte Bund, der zweiseitige Bund, auch dazu da, um zu zeigen, dass das nicht funktioniert. Gott hält immer sein Part von dem Bund ein, aber der Mensch ist von sich aus nicht in der Lage, einen Bund mit Gott einzuhalten und vor Gott gerecht dazustehen. Es geht nur aus Gnade über den Glauben, wie wir aus Epheser 2 wissen. Und so lehrt uns das Wort Gottes, dass die ungläubige, ungehorsame, Gott ablehnende Menschheit gerichtsreif wird. Hebräer 9, Vers 27. Ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das müssen wir wissen, wenn wir es mit ungläubigen Nachbarn, Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern, Kollegen und so weiter zu tun haben. Das ist leider so. Die sind gerichtsreif, wenn sie nicht glauben. Deshalb müssen wir ihnen unseren Glauben anschaulich machen, bekennen, ihnen sagen, dass sie Erlösung brauchen, weil sie sonst Gericht zu erwarten haben. Nicht, dass sie sich dann aus Angst Gott zuwenden, sondern dass sie von der Liebe Gottes und der frohen Botschaft des Evangeliums ergriffen werden, ihre Bestimmung erkennen und zum Glauben finden dürfen. Das können nicht wir wirken, das kann nur der Geist Gottes wirken. Er braucht aber unser Bekenntnis, er braucht die Predigt dazu. Das kann nicht anders gehen. Wir haben am Volk Israel also gesehen, viel Gericht, viel Strafe, viel Leid, viel Elend, selbst verschuldet. Genau das, was ihnen gesagt wurde, ist eingetroffen. Aber zum Schluss, das ist nicht nur bei Jeremia 32 so, kommt immer die Wiederherstellung. Weil Gott sein Volk erwählt hat und Verheißungen für sein Volk formuliert hat, dass sie in das Königreich, in das Friedensreich einmal einziehen werden, Gemeinschaft mit Gott haben, Gott unter ihnen wohnen wird. Jetzt betrachten wir die Gemeinde, uns. Was ist denn mit uns, den Gläubigen, die wir nach Johannes 5,24 ja gar nicht ins Gericht müssen? Wir sind ja der Leib des Christus, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und eigentlich haben wir mit dem Thema Gericht dann doch nichts zu tun. Aber es gibt ein Wort in 2. Korinther 5, Vers 10, was Paulus schreibt. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, sei es Gutes oder Böses. Wir müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbart werden, das Wir, das ist die Gemeinde. Es gibt durchaus die Anschauung, auch unter Geschwistern, dass sie sagen, gibt's alles nicht. Es gibt kein Gericht für uns. Ja? Aber für mich ist es eindeutig, wie es hier steht, wir alle müssen von dem Richterstuhl Christi offenbar werden und das Wir ist eben die Gemeinde, die Gläubigen, an die Paulus auch diesen Brief geschrieben hat. Und es ist sehr erstaunlich, dass es da nicht um Glauben geht, wie in den Stellen bei Johannes 5, Johannes 3, sondern dass es da um die Werke geht, was man getan hat, Gutes oder Böses. Es wird das Handeln nach in dem irdischen Leib und Leben, das wird gefragt, ob das gut oder böse war. Und in der zweiten Stelle, die es dazu gibt, 1. Korinther 3, ab Vers 11, wird es dann deutlicher. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Also hier geht es offensichtlich wirklich nicht darum, ob ich jetzt gerettet bin oder nicht, ob ich jetzt in Gemeinschaft mit Gott kommen kann oder nicht. Paulus sagt ja, wir Gläubige, wir die Glieder am Leib des Christus sind, da geht es nicht darum, ob man die Gliedschaft verliert, die Kindschaft verliert. Es geht darum, was haben wir auf diesen Grund, der gelegt ist, Jesus Christus, was haben wir darauf aufgebaut? Das wird geprüft im Feuer. Das heißt, das Geschehen vor dem Richterstuhl Christi findet auf der Grundlage des Glaubens, dieser Gliedschaft am Leibe des Christus statt. Daher kann es bei diesem Gericht nicht um Rettung oder Verlorengehen gehen, sondern um das, was unser Glaube für Auswirkungen hat. Die Basis ist klar, der Christus, das Haupt der Gemeinde. Aber auf diese Basis können wir Gutes, Gold, Silber, edle Steine oder Böses, untaugliches Holz, Heu, Stoppeln bauen. Letzteres muss verbrennen. Das sind Dinge, die aus Eigennutz, aus dem eigenen Ich herausgetan wurden, die Gott verunehrt haben. Das muss geschehen, damit die Gemeinde, so wie wir es in Epheser 5, 27 lesen, von dem Christus ohne Flecken und Runzeln dem Vater vorgestellt werden kann. Alles, was irgendwie Flecken, Runzeln sind, was Gott keine Ehre macht, alles, was nach einem Makel aussieht, wird in diesem Gericht verbrannt. Und das ist ganz wichtig, dass Paulus von dem Lohn auch an der Stelle spricht. Er sieht es von der positiven Seite. Er geht davon aus, dass die Regel ist, würde ich mal interpretieren, dass es einen mehr oder weniger großen Lohn gibt und dass diejenigen, wo alles verbrennt, dass das nur ganz wenige sind. Davon würde ich auch ausgehen. Wichtig ist, dass wir sagen, ja, dieses Offenbarwerden von dem Richterstuhl Christi findet statt, aber es ist ein Reinigungs- und ein Läuterungsgericht und ich behaupte mal, es wird uns auch recht sein, dass alles, was uns irgendwo hindert, vor Gott rein und gerecht dazustehen, dass das weggetan wird, dass das weggebrannt wird. Es wird uns nicht sehr wehtun, es ist grundsätzlich schon unangenehm und ich kenne viele Leute, die sagen, es wäre mir recht, wenn das nur eine Sache zwischen mir und Christus wäre, wenn nicht alle anderen auch noch um diesen Richterstuhl rumstehen, ja, und dann alles rauskommt, ja, was ich aus Eigennutz gemacht habe oder was ich aus falschem Antrieb gemacht habe. Wir wissen es nicht, wie es ist, ja. Und bevor ich nun abschließend zu den Gerichten, die in der Offenbarung beschrieben werden, komme, möchte ich noch kurz auf die berechtigte Frage eingehen, ob dann das Gericht vor dem Richterstuhl Christi das einzige Gericht ist, welches die Gemeinde erlebt. Antwort: Ja, es ist das einzige Gericht, was nur die Gemeinde betrifft. Und nein, es ist nicht das einzige Gericht, wo wir dabei sind, denn nach 1. Korinther 6 wissen wir ja, dass die Gemeinde Engel richten wird. Das wirft ja der Paulus den Korinthern vor. Wie kann es sein, dass ihr Rechtsstreit untereinander habt? Ist euch nicht klar, dass wir mal Engel richten werden? Das heißt, wir sitzen dann auf der anderen Seite beim Gericht, auf dem Richterstuhl, auf dem Thron. Außerdem gehe ich davon aus, dass die Gemeinde die Anfänge des Gerichtswerkens, der Siegelgerichte, wie wir es in Offenbarung 6 lesen, zu Beginn der 70. Jahrwoche, dass die Gemeinde das mitkriegt. Wenn diese 70. Jahrwoche als letzte Jahrwoche der Geschichte Israels anbricht, bevor Jesus dann zu seinem Volk in Macht und Herrlichkeit kommt, wenn das losgeht, glaube ich, kriegt die Gemeinde die Vorboten noch mit. Weil die Gemeinde, das wissen wir, ist nicht zum Zorn gesetzt. Das heißt, wir können klar davon ausgehen, dass wir bei den ganzen schlimmen Gerichten der Offenbarung nicht dabei sind. Ja? Aber wir werden aus meiner Sicht nicht vom Kaffeetisch aus entrückt. Es werden nicht die Kreuzfahrtschiffe einen Meter höher aus dem Wasser stehen, weil die ganzen Entrückten fehlen. Das ist schon so, dass wir das Wort Harpazo, was für Entrückung gebraucht wird in 1. Thessalonicher 4, das drückt ein schnelles oder auch gewaltsames An sich reißen, hinwegreißen, wegraffen, packen, rauben, entführen, entrücken aus. Also das kann schon durchaus sein, dass es da deutlich unruhiger zugeht, als wir das heute kennen. Und für viele von unseren Glaubensgeschwistern ist es ja auch heute schon so, dass die keineswegs, so wie wir in aller Ruhe hier zusammenkommen können und Gemeinschaft in großer Freiheit haben können. Das sind ja wir mit einem wunderbaren Vorrecht auch ausgestattet. Also davon können wir schon auch ausgehen, dass wir die Vorboten dieser furchtbaren Gerichte mitbekommen. Die Gerichte der Offenbarung sind eben Zorngerichte, das steht in Offenbarung 6, Vers 17 ganz klar so drin, die aber nicht für die Gemeinde bestimmt sind. Und wenn wir jetzt sagen, was ist denn mit Verfolgung der Gemeinde? Obendorf redet ja viel davon, schreibt viel darüber. Verfolgung der Gemeinde ist nicht ein Gericht Gottes, sondern ist der Hass der Welt und Aktion des Widerwirkers von Satan. Das hat Jesus ja prophezeit. Und das schreibt auch Johannes im Johannesbrief und Paulus im Thessalonicherbrief. Also auch das müssen wir klar unterscheiden. Verfolgung der Gemeinde ist kein Gericht Gottes. Wenn wir jetzt Matthäus 24 und 25 betrachten, was dort beschrieben wird, dann wird klar, das hört sich Matthäus 24 doch schon sehr stark nach den Gerichten aus der Offenbarung an. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Aber auch da muss ich sagen, diese Zorngerichte Gottes aus der Offenbarung, das sind nicht irgendwelche blindwütigen Gerichte, die Gott über die Menschheit bringt, sondern am Ende soll der Zielzustand nach den 70 Jahrwochen erreicht sein, so wie es in Daniel 9, 24 beschrieben wird. Das Verbrechen soll zum Abschluss gebracht werden, die Sünden sollen ein Ende haben, Schuld soll gesühnt werden und es soll eine ewige Gerechtigkeit eingeführt werden. Und am Ende der 70. Jahrwoche, wenn der Herr wiederkommt, seinem Volk beisteht in der großen Auseinandersetzung, ja, und von der Vernichtung bewahrt, dann ist es auch so, dass das tausendjährige Reich dann beginnt, was in so vielen Stellen im Alten Testament verheißen ist. Dann endlich ist dieses Friedensreich, dann ist es soweit und das Friedensreich der tausend Jahre beginnt. Darauf streben diese ganzen Gerichtshandlungsstränge aus der großen Bedrängnis in der 70. Jahrwoche zu. Ich lese Matthäus 24, 21 folgende. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Die 70. Jahrwoche, klar, sind 7 Jahre, davon sind die letzten 3,5 Jahre ganz besonders schlimm. 7 Jahre im Vergleich zu 1000 Jahre, 0,7% Verhältnis. So ist Gott. 1000 Jahre Friedensreich kommen nach dem 7 Jahre, vor allem auch 3,5 ganz furchtbare Jahre, Gericht und Bedrängnis waren. Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Sie werden seine Auserwählten versammeln von den 4 Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Hier wird also in Matthäus 24 das Ende der großen Drangsal beschrieben, wenn Jesus Christus, der Messias, in Macht und Herrlichkeit zu seinem Volk Israel kommt, den Antichristen, das Tier, mit seinen Verbündeten, mit dem Hauch seines Mundes eine vernichtende Niederlage beibringt, zu lesen in Offenbarung 19, 2. Thessalonicher 2, Vers 8, und dann sein Friedensreich aufrichtet. Und was in Matthäus 24, 31 steht, die Engel ausgesendet mit starkem Posaunenschall, die von allen Seiten der Welt das Volk Israel sammeln, damit sie dann ins tausendjährige Reich auch eingehen können, schließt auch die Auferstehung ein. Die Auferstehung der Gerechten aus dem Alten Testament und die Auferstehung der Märtyrer aus der Drangsalzeit, die umgebracht worden sind in der Jahrwoche, in der 70. und die nach Offenbarung 20, Vers 4 dann im tausendjährigen Reich mitherrschen. Diese erste Auferstehung ist also eine Auferstehung zum Leben, zum Eingang ins tausendjährige Reich, nicht eine Auferstehung zum Gericht. Die Auferstehung zum Gericht ist eine zweite Auferstehung, die findet erst nach den 1000 Jahren statt, wenn alle bis dahin noch nicht Auferstandenen gerichtet werden. Da kommen wir nachher noch dazu. Aber wenn dann das ganze Volk Israel versammelt ist, dann findet nochmal ein Gericht statt, bevor dann tatsächlich das tausendjährige Reich anbricht. Und nämlich das, was wir in Matthäus 25 sehen, das Gericht über die Schafe und Böcke. Ich denke, ihr kennt das alles, ich möchte es jetzt nicht alles lesen, nur den Anfang. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Throne der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, gleich wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen seiner Rechten sagen, kommet her, Gesegnete meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr drängtet mich. Ich war Fremdling und ihr nahmet mich auf, nackt und ihr begleitetet mich. Ich war krank, ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Alsdann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, Wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und tränken dich? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Diese Brüder, die da genannt werden, das ist das Volk Israel. Bei diesem Gericht geht es darum, wie standen die Nationen, die in diesem Gericht sind, wie standen die zu Israel, gerade in dieser Bedrängniszeit. Und die, die Israel geholfen haben, aus welchem Grund auch immer, die kommen zur Rechten. Und die, die nicht geholfen haben, das Gleiche findet dann eben statt. Für die, die das nicht getan haben, die Böcke kommen zur Linken. Und dann heißt es in Vers 46, Matthäus 25, diese werden hingehen in die ewige Pein, die Böcke zur Linken, die Gerechten aber in das ewige Leben, sprich auch in das tausendjährige Reich. Was hier etwas verwundert, ist, dass die Leute gar nicht wissen, wann sie geholfen haben. Ja? Denen war gar nicht klar, den Gerechten, dass sie da was Gutes tun, was ihnen letztendlich zur Rettung gereicht. Und so könnte man denken, vielleicht ist ein großen Teil der Menschheit gar nicht klar, was sich in der Drangsal Jakob eigentlich abspielt. Könnte durchaus sein, weil es könnte auch sein, dass als der Holocaust, der wirklich eine ganz klare Blaupause von so einer großen Bedrängnissituation war, auch das haben viele Menschen nicht verstanden, was da eigentlich tatsächlich abläuft. Ja. Und das war ein Gericht Gottes an seinem Volk und an der Menschheit als Strafe für ihre Sünden. Und Gott hat mit diesen Gerichten auch auf sich aufmerksam gemacht. Spätestens, wenn ich dann entweder zur Rechten oder zur Linken bin, weiß ich, wer eigentlich der ist, der das Sagen hat und wem ich verantwortlich bin. Heinz Schumacher schreibt dazu, die Erkenntnis der Existenz und Macht Gottes ist eine erste, wenn auch nicht die einzige und letzte Frucht seiner Gerichte. Also das wird in den Gerichten schon deutlich, dass es einen Gott gibt und der Gott hat Macht und der Gott zieht mich zur Verantwortung. Nochmal zurück zu Matthäus 25, Vers 46. Da ist ein wichtiger, muss man etwas tiefer reingehen, da ist eben von dieser ewigen Pein die Rede, wo die Böcke, die zur Linken sortiert wurden, reingehen müssen. Es ist von ewigem Peinigen, Quälen geschrieben. Und für ewig steht da äonenlang. Äon ist ein Zeitabschnitt, der oft mit Ewigkeit übersetzt wird. Von Ewigkeit zu Ewigkeit macht ja auch gar keinen Sinn, wenn ewig unendlich ist. Das heißt, manchmal steht auch Zeitalter in die Zeitalter der Zeitalter hinein. Im Griechischen steht da Äon. Das heißt, es sind Zeitabschnitte unterschiedlicher Länge können die haben. Zeitabschnitte, die aber auf jeden Fall endlich sind. Ja? Das heißt, ewige Pein heißt nicht automatisch endlose Pein. Ich teile die Auffassung der Ausleger, die sagen, wenn ewig im Zusammenhang mit Gott steht oder mit göttlichem Leben steht, dann ist ewig wirklich als endlos zu sehen, weil Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Da ist wirklich endlos. Und Gott ist auch nicht an die Zeit gebunden, weil er die Zeit geschaffen hat. Zeit ist ein Teil von Schöpfung. Und das Gleiche gilt von allem, was direkt aus Gott und seinem Herzen kommt, und eben auch für das göttliche, unauflösliche Leben. Für das Wort Pein steht das Wort Kolassis im Griechischen. Das könnte man auch mit Züchtigung, Zurechtweisung, Strafe übersetzen. Im Sprachschlüssel kann man nachlesen, steht eine Strafe zur Korrektur und Besserung. Das heißt, hier ist eindeutig ein erzieherischer Aspekt enthalten. Ich zitiere nochmal Heinz Schumacher. Mit Dank gegen Gott dürfen wir feststellen, die ewige Pein von Matthäus 25, 46 bedeutet in Wahrheit nach der Grundbedeutung des Wortes nicht ein sinnloses Peinigen, sondern ein Bändigen und Züchtigen zur Besserung, das allerdings lange, sehr lange dauern kann und keineswegs angenehm ist. Also es geht nicht darum, das irgendwie abzuschwächen, so Diese ewige Pein ist was ganz, ganz Furchtbares, wovor man jeden bewahren möchte. Ja? Und auch dieses mit Feuer und Schwefel quälen, was genannt wird, auch das ist letztendlich keine Folter, die letztendlich zur völligen Vernichtung führt, sondern auch ein Schleifen bedeuten soll, ein Umkehren der Gesinnung letztendlich bewirken soll. Und zu dem Schluss kommt man, wenn man sich mit allen Gerichten beschäftigt, das Gericht macht nie einen Cut, das Ende ist, sondern Gott schafft immer den Ausweg wieder zurück zu ihm in seine Gemeinschaft. Nun haben wir zahlreiche Gerichte betrachtet. Jetzt kommen wir zum letzten Gericht, zum Weltgericht oder jüngsten Gericht, das ich vorher schon erwähnt habe. Nach den 1000 Jahren kommt es tatsächlich nochmal dazu, dass der gebundene Satan aus seinem Gefängnis losgelassen wird, nach Offenbarung 20, Vers 7. Und dann heißt es, er wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, sie zum Kriege zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde, umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam von Gott hernieder aus dem Himmel und verschlang sie. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Sonntagspredigt, die Norbert Rose dazu gehalten hat. Ein kurzer Satz. Riesen Aufstand von Satan ausgelöst, ja, und dann ein kurzer Satz, kommt Feuer vom Himmel, hat sie verschlungen, das war's. Also da gibt es keine große Auseinandersetzung mehr. Gott lässt sich in seiner Macht da ganz auf gar nichts ein. Das geht ganz schnell und dann kommt eben das Gericht vor dem großen weißen Thron. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Throne stehen. Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Der Glaube spielt dann keine Rolle mehr. Was soll ich auch glauben? Ich weiß ja jetzt, wer die Macht hat. Ja, Gott ist ja aktiv, handelnd. Ja, da geht es wirklich nur noch um die Werke. Das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also da, bei diesem jüngsten Gericht oder Weltgericht, da kommt es dann zu einer Auferstehung von allen Menschen, die gelebt haben. Kann man sich schwer vorstellen, ist aber so. Das sind dann auch die dabei, die zu Zeiten Noahs gelebt haben und die auch die Predigt von Jesus im Gefängnis im Totenreich gehört haben. Die stehen da auf. Unsere Nachbarn, unsere Freunde, vielleicht unsere Eltern, Kinder, die stehen da auf. Die schon gestorben waren als das Ganze. Also die stehen da alle auf. Von allen Zeiten, also es ist ein riesengroßer Gerichtsgeschehen, sehr, sehr umfassend. Ja. Und es mündet dann am Ende dann auch in das Verbrennen und Verschmelzen der jetzigen Himmel und der jetzigen Erde. Ich gehe davon aus, dass diejenigen, die im Feuersee sind, also auch der Teufel und der Prophet und alle, das Tier, und die vielen Menschen, die eben verurteilt werden, dass die nicht in diesen neuen Himmel, in diese neue Erde kommen, sondern die sind erstmal im Gericht, im Feuersee. Die, die in die neue Schöpfung kommen, in die neue Erde, sind aus meiner Sicht diejenigen, die aus dem tausendjährigen Reich mit Christus geherrscht haben und diejenigen, die sich nicht an diesem Aufstand Satans beteiligt haben und eben diejenigen, die im Buch des Lebens stehen. Ich bin nicht der Meinung, dass da niemand drinsteht. Gibt ja die Ansicht durchaus. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die in diesem Buch des Lebens drinstehen, nämlich die, die tatsächlich zu alttestamentlichen Zeiten Gott treu waren, seinem Volk geholfen haben, weil bei dem Gericht mit den Schafen und Böcken, das sind von den Nationen nur die, die zu der Zeit leben, im Gericht anwesend. Alle anderen Völker, die schon lang im Totenreich quasi irgendwo verwahrt sind, ja, die kommen erst dran, wenn das Gericht vor dem großen weißen Thron dann abgehalten wird. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die zurechtgebracht worden sind, die zum Glauben gekommen sind, auch bei den Geschehnissen der Bedrängnis, auch diejenigen, die von der Gemeinde, die ja schon vor der Bedrängnis entrückt wurde, die Gemeinde ist ja dann auch nicht untätig. Die Gemeinde wirkt in Engelswelten, vielleicht auch im Totenreich, ja, alles durchaus denkbar. Und da könnte es durchaus sein, dass diese Menschen dann, die dort zum Glauben kommen, die dort die Gnade Gottes annehmen, dass die dann dort auch auf der neuen Erde sind. Das kann auch anders sein. Wie habe ich ja gesagt, da kann man sehr viel drüber nachdenken, kann man sehr viel lesen und wird merken, es gibt unheimlich viele verschiedene Ansichten dazu. Aber es sind sehr viele Leute, die in diese lang andauernde, zurechtbringende Prüfung und Qual des Gerichts eingehen werden. Und um da keine Depression zu kriegen, um nicht zu verzweifeln, kann ich wirklich nur auf die Liebe und Gerechtigkeit Gottes vertrauen. Und glaube, dass letztendlich Gottes Liebe triumphieren wird und Gott ein sehr gerechtes Gericht sprechen wird. Warum glaube ich das? Weil das Schlimmste aller Gerichte, das müssen wir jetzt nochmal nennen, das ist das Gericht des Kreuzes auf Golgatha, als der Sohn Gottes stellvertretend für uns, nicht nur für uns, die wir jetzt schon glauben, sondern für alle Geschöpfe, alle Schuld und Sünde trug. Sühnung und Strafe für die ganze Welt übernahm, Rettung für alle bewirkt hat. Dieses Gericht schließt nach dem vielfältigen Zeugnis der Schrift das ganze All, den gesamten Kosmos und seine Versöhnung und Erlösung mit ein. Schrift beweist zum Beispiel Johannes 3, Vers 17: Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Das ist der allererste Auftrag des Sohnes. Und ich bin überzeugt, dass der Sohn in der Lage ist, diesen ersten Auftrag zu erfüllen. Er wird auch Richter sein, keine Frage. Aber der erste Auftrag ist, die Welt zu retten. Kolosser 1,20: Durch ihn, den Christus, alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Also es geht nicht nur um das, was auf der Erde ist, es geht sogar um die Dinge in den Himmeln. Die ganzen Engelsmächte sind da eingeschlossen. Und die bekannte Stelle aus Philipper 2,9-11: Darum hat Gott ihn, den Sohn, auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und so schließe ich am Ende mit 1. Korinther 15, Vers 22. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, wir haben es gesehen, seit der Vertreibung aus dem Paradies mussten alle Menschen eben sterben, waren dem Gesetz der Sünde und des Todes unterstellt, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Alles, was der Adam quasi versaut hat, biegt der Sohn, der zweite Adam, Christus, wieder gerade. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Da gibt es eine Ordnung, da gibt es eine Reihenfolge, schreibt Paulus, genauso wie es auch bei den Gerichten eine gewisse Ordnung und Reihenfolge gibt, so handelt Gott. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Haben wir auch gelesen. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott alles in allem und in allen sei. Das reicht für mich weiter, Gott alles in allem und in allen, auch weiter als das, was in der Offenbarung steht. Und damit komme ich zum Schluss. Weil auf den letzten Seiten der Offenbarung, wenn das himmlische Jerusalem auf die neue Erde runterkommt, da ist auch noch nicht alles zu Ende. Da lesen wir von einem Baum des Lebens, dessen Blätter zum Heil für die Nationen sind. Das heißt, auch dann findet noch Heilshandeln Gottes statt. Dann ist es noch nicht vorbei. Es geht weiter. Mit Offenbarung 22 ist die Heilsgeschichte eben nicht zu Ende, sondern das sehen wir in den Stellen, die ich von Paulus zitiert habe. Bei allen Gerichten an dem unsagbaren Leid, das sie für die Betroffenen bedeuten, können wir gewiss sein, Jesus Christus, das Lamm Gottes, hat wirklich alle Schuld und Sünde am Kreuz auf Golgatha für die ganze Welt getragen. Dies zu erkennen, ist der Sinn und Zweck aller Gerichte. Ein Herrichten, kein Hinrichten, sodass einst 1. Korinther 15, 28 Realität sein wird. Der Gott dem Vater das ganze All übergeben haben wird und Gott sein wird, alles in allem und in allen. Amen. Ich bete mit uns. Vater, hab Dank für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und du siehst, wie viele Fragen das oftmals aufwirft. Du siehst, wie unterschiedlich auch die Erkenntnisse sind, die wir daraus gewinnen. Und doch dürfen wir wissen, dass du dich durch deinen Geist mit unserem Geist verbindest, uns wissen lässt, was deine Pläne sind und vor allem auch, was dein Wesen ist. Dass du, Vater, aus Liebe deinen Sohn gesandt hast, um uns zu erlösen, um eine Rettung zu schaffen für uns. Und dass du, Herr Jesus, bereit warst, diesen Weg zu gehen, als das Lamm Gottes dich geopfert hast für uns. Und nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Und danke, dass wir darauf hoffen dürfen und gewiss sein dürfen, dass einst alle Knie sich beugen werden vor dir. Das gibt uns Hoffnung für uns, für alle Menschen. Danke, dass deine Heilsgeschichte abläuft, dass du zu deinem herrlichen Ziel damit kommen wirst. Und dass du dich in deinem Wort geoffenbart hast und uns dazu gebrauchen willst, dieses Ziel zu erreichen. So schenke uns ein dienendes Herz, dass wir ja, das vorantreiben in unserem Leben, in unserem Denken, was du haben willst. Dass wir nach deinem Willen, nach deinen Wegen fragen und dass wir immer wieder auf dich schauen und auf dein herrliches Ziel. Da danken wir für dein Wort. Segne du es an uns. Amen.